Sie hören den GM-Cocktail-Podcast von Rational.
Ich hatte in England für einen Franzosen gearbeitet, der war wild. Der war einfach wild. Ich habe den heute lieb, der kam auch später, hat sich entschuldigt, aber der hat uns geschlagen. Er hat uns geschlagen, er hat uns verprügelt. Ja. Koch hat uns verrissen.
Ich treffe Gordon Blume, ein echter Typ, mit dem ich Pferde stehen würde. Ich freue mich wirklich sehr auf unsere Folge. Er ist nämlich ein Bruder im Geiste. Gelernter Koch, unheimlich viel rumgekommen und nun seit gut einem halben Jahr Culinary Director im Hyatt Regency Mainz. Ich bin André-Claude Purat und dies ist der GM-Cocktail-Podcast von Rational, exklusiv auf Hospitality Pioneers. Hi Gordon.
Hi.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, das ist immer gerne.
Wir veranstalten ja heute den Chef's Table Mainz, ist ja quasi ein Ableger vom GM-Cocktail. Und heute treffen sich ja die Hotel-Küchenchefs aus Mainz und Umgebung. Bin ich schon sehr gespannt, das erste Mal hier.
Das stimmt.
Ja, wie ist das so? Treffen die sich eigentlich noch, die Hotelküchenchefs, oder ist das so eine stille Truppe? Jeder macht seins.
Die müssen auch mal arbeiten, wenn alle krank machen. Nee, also wir haben uns, so weiß ich jetzt von keinem Netzwerk, dass so, das, deswegen hat man auch gesagt, ist das cool, wenn wir das erste Mal machen. Haben sich auch schon ein paar Leute angemeldet. Also, wir kamen uns voll heute. Und dann wird es hoffentlich auch lustig.
Du hast ja die Küche verlassen sozusagen, so halb, ne? Also du bist jetzt seit Juli letzten Jahres, bist du Culinary Director, davor warst du Küchendirektor vom Hyatt Regency hier in Mainz. Und wenn man so deine Vita liest, warst du ja schon irgendwie auf der halben Welt. Was besonders hervorsticht, ist Lae, Papua-Neuguinea.
Ah, Lae, ja, Lae. Ja, das war, ja, das war. Ja,
was hat dich denn da hingetrieben?
Ach du, das war... wie soll ich sagen, da hatte ich, ich war ja lange in Neuseeland und dann gab es eine Zeit, ich bin ja nicht so ein Bürokram-Typ, ne? Und dann gab es die Meldung von Immigration, dass mein Visa wieder mal abgelaufen ist. Und dann hast du irgendwie, normalerweise hast du ein paar Wochen Zeit, da musst du eigentlich das Land verlassen. Und gleichzeitig hat mich damals der Terence Cox, das ist ein Recruiter da, der kennt irgendwie jeden in Neuseeland, hat mich da angerufen, kannte die Nummer gar nicht. Ja. So, und er meinte dann so, Gordon, pass auf. Und ich sage, hey, wer bist du denn? Ja, Terence, wow, okay. Nee, hab gehört von dir, aber ja, was ist los? Ja. Nee, ich hab da was in Papua-Neuguinea. Ich sage, super, das hört sich doch. Wo ist denn das? Ja, direkt über Australien. Ich sage, gut, 4 Stunden Flug, kein Thema. Ja, was soll ich da machen?
Ach, von Australien nochmal 4 Stunden?
Ja, also von mir, nee, von Auckland. Du fliegst also, ja so drei Stunden nach Australien, 3,5 und dann ist ja eigentlich nochmal eine Stunde drüber fertig. So, und dann sage ich, ja, was soll ich da machen? Ja, da sind so 2 Hotels. Ich so, ja gut, und was mache ich da jetzt? Ja, Küchenchef. Ich so, super. Was bezahlen die? Und dann hat er mir die Summe genannt und dann habe ich gesagt, was? Ja, alles klar, ich bin morgen da. So, ja, und dann war das, also wie gesagt, ich konnte eh gar nicht arbeiten, weil ich mein Visa noch nicht beantragt habe. Da ich gesagt, super, dann sind die happy, wenn ich jetzt mal rausfliege, beantrage mein neues. Und dann war der Plan, 2 Monate, das Hotel, die 2 Hotels dazu leiten, bis der neue Küchenchef kommt, der vorher auf den Philippinen war. Und ja, der kam dann auch und ist dann ganz schnell wieder weg. Und dann war ich glaube, oh mein Gott, ein halbes Jahr oder sowas war ich da, 8 Monate. Ja, war schon ein bisschen was. Ja, das war spannend. Es war, ich sag mal, alles, was wir vorher gesehen haben, existierte da nicht. Also das war wild. Also war wieder Wilde Westen. Ja, das war, du kommst da an, Polizeischutz, Securities mit Shotguns, weil das ist, ich habe mir herausgefunden, das Geld habe ich nicht bekommen für die kulinarischen Highlights, die wir da irgendwie kochen sollten. Das war einfach nur.
Krass, wie ticken die Leute da so? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Na du, also ich sag mal so, in Port Moresby ist die Hauptstadt. Hatte ich dann später mal gegoogelt, nachdem irgendwie das Auswärtige Amt sich bei mir gemeldet hat und hat gesagt, wo wollen Sie hin und was machen Sie da? Und dann sage ich, ja, was wollen Sie? Ja, wir brauchen Adresse und so, falls da irgendwas ist, dass wir Sie rausholen. Sag ich, ey, was ist denn mit euch los? Ihr seid ja alle wild unterwegs. Ja? Und dann haben die gesagt, ja, nee, das ist Port Moresby, viertgefährlichste Stadt auf der Welt. Und ich so, okay, oder spannend, oder super. Ich sage, ja, ich bin da in Lae, das ist irgendwie, ja, das ist noch schlimmer. Ich sage, okay, ja, jetzt übertreibt man nicht. Gut, ich bin abends bin ich angekommen und habe den Neuseeland angerufen. Ich sage, ich will zurück, aber ich traue mich nicht zum Flughafen. das war wild. Die Leute sind super nett, so, aber die haben nichts. Die leben da wirklich, also die werden da mit Bussen abgeholt zur Arbeit und die leben da in so fast so wie so ein Indianer in einem Reservat. Die sind da eingesperrt und die haben kein fließendes Wasser, kein fließendes Strom. In Bananenblatthütten leben die da. Ja. So, und die sind froh, wenn sie irgendwo arbeiten können und drei China 80 da verdienen. Du kannst von denen nichts erwarten, ne? Also das ist also jetzt so kulinarische Highlights, die können nichts, ja, die Basics. So, ich hatte da in der Küche, glaube ich, das waren 35 Leute. So, und das war einfach nur Überleben, ja. So, und dann musste ich den Leuten mal Foodkost beibringen und sowas alles.
Ja.
Also wir haben da von minus 10 angefangen. Und bei plus 2 habe ich aufgehört. Also es war gut, es war super. Die sind herzensgut, nur die haben nichts. So. Und da gibt es keinen Sozialstaat, da gibt es nichts. Das heißt, wenn du da keine Arbeit hast, hast kein Geld, dann musst du dir das Geld erstehen. Man hat mir mal einen Tipp gegeben, habe immer eine Tasche voll mit Geld. Also du gehst eh nicht draußen spazieren, das geht nicht, ne? Ja. Das machst du nicht so. Aber wenn du irgendwo bist, nimmst du ein paar Scheine, das ist ja dann nichts wert, das Geld. Und wenn irgendeiner kommt, nimmst du die Scheine und schmeißt die einfach in die Luft und gehst weiter. So, und dann lassen die dich in Ruhe. Und ich hatte aber das Glück, dass ich ein paar Lokale da kennengelernt habe, die sich da alle auskennen und hin und her. Und dann wurde ich da eingebürgert. Und dann war es eigentlich auch ganz schnell, dass die lieben die Deutschen. Weil irgendwie die Siedler damals, die haben denen da irgendwie die Bibel beigebracht. Deswegen Deutsche lieben die, Australier hassen sie. Weil die behandeln die auch sehr schlecht. Und das war schön. Es war eine spannende Zeit. Da habe ich Dinge gesehen, die ich so noch nie gesehen habe in meinem Leben.
Gib mal ein Beispiel. Also kulinarisch, oder?
Nö, kulinarisch, was weiß ich. Also wenn die ein Schwein braten, dann essen die den Kopf. Ne? Da wird sich drum, ich sollte dazu, ach, unseren ganzen Biomüll, das geht ins Gefängnis, ja, weil die haben da eine Schweinezucht.
Achso, ich dachte, die Insassen poolen dann noch die Bananenschale.
Und dann musst du kurz vor Weihnachten fährst du in dieses Gefängnis und dann holst du dein Schwein ab, was da gemästet wurde. Dann kam das beim Pickup hinten drauf, dann hast du das dann ins Hotel gefahren und dann haben sie mir eine Eisenstange gegeben und haben gesagt, Gordon, da zwischen den Augen. Ich sag, was will ich machen? Ja, zwischen den Augen. Ich sag, das kann ich nicht. Ich kann hier kein Spiel. Seid ihr alle irre?
Hast du nicht?
Nein, habe ich nicht.
Ich kann's auch nicht.
Nein, konnte ich nicht. So, dann kam der auf den Metzger, der hat das dann gemacht. Gut, machen wir nicht nochmal im Leben. Ne? Also das war, also so, und dann ist das fürs Personal. Und ja, das ist, für die wäre das eine Riesenehre gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ja. Das konnte ich nicht. Also sowas. Oder was weiß ich, im ganzen Hotel gab es damals Wi-Fi, aber das war ja nicht so schnell wie heute. Das war noch recht langsam. Nur in einer Ecke nicht. Warum gab es in einer Ecke vom Hotel nicht? Weil oben im Dach ist eine Python und da haben sie auch, ja, die Techniker, die gehen da nicht ran. Und da haben sie gedacht, okay, ihr, das ist ein wilder Westen.
Ja.
Da sind auch die Ratten aus der Lüftungshaube gefallen.
Oh Gott.
Da haben die ihr Messer gerufen, zack, war die Ratte. Ja, das war wild.
Was war das größte Tier, was du je getötet hast?
Ich?
Größer als Homer? Gab's da was?
Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee,
Homer. Bist du auch so ein Weichgespürter, ne? Genau wie ich. Ich kann auch nicht
töten. Was soll ich nicht denn töten? Ich bin halber Veganer.
Man sieht's. du sprichst ja ein Dialekt. Wo bist denn du geboren?
Ah, Magdeburg. Hört man doch gar nicht mehr.
Na doch, ein bisschen hört man's.
Ach, da bin ich schon lange weg.
Ist dir manchmal noch so die Mauer im Kopf begegnet? Also wenn du warst ja auch hier in Mainz, in einem anderen großen Hotel einer amerikanischen Marke als Küchendirektor und du warst auch in anderen Häusern. Ist dir das mal begegnet, dass man so Ossi-Wessi-Themen gespielt hat?
Oh, ja, schlimmer fand ich in England damals, dass sie diese Nazi-Keule da geschwungen haben, ja. Aber das war, ja gut, ich meine.
Also, weil du Deutscher bist?
Ja.
Und dann gleichzeitig
Kraut, natürlich. Ich schieße nur Kraut.
Ja.
So, bis ich dem jungen Herrn dann mal beigebracht habe, dass man das nicht mehr sagt. So, das hat er auch ganz schnell verstanden. Nein, aber das ist, ja, man hat das noch ab und zu, aber jetzt, ich glaube, jetzt ist das weg. Als ich damals als Jungkoch nach Hannover gegangen bin, oder als Azubi nach Hannover, ja, da konntest du jeden Tag anhören.
Ja.
Ihr da im Osten.
Genau. Das war 98, ne?
98, ja. Also was? Hannover war noch ganz schlimm. Dann war ich hier in Mainz ja ein Jahr als Kommi. Da war schon nicht mehr. Und mittlerweile sage ich Ihnen ja mal, einer muss ja die Welt retten. Das machen wir halt wir, ne?
Ja.
Ich meine, hier ist ja alles zusammengefallen, ja. Deswegen wussten wir Ossis, wir mussten ja kommen.
Warum bist du aus Deutschland weggegangen?
Hast
du Fernweh gehabt?
Nein, es gab damals nichts. Das war damals anders wie jetzt. Du brauchst einen Ausbildungsplatz. Und es gab keine Ausbildungsplätze. So, und ich meine, du konntest ja in Magdeburg rumrennen, wie du wolltest. Durch die Wende, da wurde alles privatisiert, Arbeitsplätze abgebaut. Es gab nichts, es gab keine Ausbildungsplätze. Es war unmöglich. Nächster Punkt war auch, ich wollte auch weg, weil ich bin da in so einem, wie nennt man das? Das war nicht so ein schönes Viertel, wo ich aufgewachsen bin, nach der Wende. Und Brennpunkt, ne? Brennpunkt würde man sagen. Ne?
Ja.
Da musste ich weg. da musste ich weg. Und,
war dir egal, was du machst? Oder wolltest
nee,
du
ich wollte ich, nee, Automechaniker oder Koch. So, frag jetzt, eine Automacke habe ich halt, lieb halt Autos. Und, oder Koch, weil ich halt gerne esse. So, und gut, damals war ich noch schlanker. Ne? Nee, das wollte ich immer. Und dann hatte ich mich damals im Georgenhof beworben. Ja, dann bin ich dahin. Ich hatte ja von nichts einen Plan. Ne?
Ja.
Ich habe geguckt, die sagen, guck mal, die machen hier Brot selber, sind die alle doof, das kann man doch kaufen. Ich habe gesagt, was ist denn mit denen nicht? Meine Herren, ich dachte, eine Eismaschine. Ich sage, was ist denn hier los? Ganz wild. Ne? So,
also ein bisschen Kulturschock auch für dich.
Ja, na gut, der hatte einen Stern. Was hatte ich denn gewusst, was ein Stern heißt?
Ja,
ja, das, ich hatte keinen Plan. So, ganz ehrlich, ich kam da rein. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. So, und dann kam ich da rein und dann hast du aber gemerkt, ganz kleine Küche, 14 Leute und jeder da Vollgas. Und das war halt schon so ein geiles Gefühl. Und jeder hat da mit jedem, die haben sich auch gekabbelt, da gab es auch Ärger und hin und her. Aber letztendlich waren sie abends, war immer ein Team. Ne? Und das war, da habe ich mir gesagt, okay, das macht Spaß, das ist geil.
Ist das verloren gegangen oder ja. Hast du das heute noch?
Nee, das ist verloren, das ist weg.
Also, das ist ja eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis. Also wer übernimmt dann da Verantwortung für sowas? Oder ist das eine Gesellschaftsfrage? Dass
Ich glaube, das war damals ja immer noch... Du hattest ja keinen anderen, es gab ja keinen Ausweg. Ja, was war jetzt für mich die Lösung, arbeitslos zu sein? Irgendwo, ich wollte, ja, ja. Man hat ja selber auch den inneren Antrieb. Wir wussten alle, in der Gastronomie verdienst du nichts. Außer du bist nachher auf einem bestimmten Level und dann hast du gesagt, okay, da muss ich hin, ja, und dann gibst du halt Gas. Heutzutage, ich weiß nicht, was sich geändert hat, es ist anders. Ich sehe nicht mehr dieses Feuer, ja, ich habe Ausnahmen, ja, ich hab ja auch einen, den haben wir jetzt ausgelagert in das andere Hotel, das ist ein ganz wilder, ja, den konntest du nicht stoppen. Ja, und du hast immer irgendwo 3-4 Leute, aber dass du nochmal sagst, so ein ganzes Team, was du mitreißt, dass du wirklich sagst, 20 Leute, 14, 15, 20 Leute in so einem Teamgefüge, ich glaube, das gibt's noch in so in kleinen Restaurants, wo du sagst, da in so Sterneläden, in so ganz klein, jetzt im Hotel oder sowas, schwierig.
Ich habe das damals am Hilton Berlin erlebt. Das war eine wirklich eingeschworene Clique. Das war von 2000 bis 2003. Also es hat mich echt geprägt, die Zeit. Also auch an alle Chefs, die ich damals hatte. Hier Grüße an Janek Ehm und Christian Haller. Und das waren alles Menschen, die haben ja den Team-Spirit irgendwo auch vorgelebt.
Ja.
Und da bist du auch nicht einfach so wieder gegangen. Also da tat's weh, wenn du kündigst. Weil du verlässt irgendwie einen Teil deiner Familie. Es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so dieser Spirit, das habe ich auch danach, ich habe es versucht selber zu gestalten in meinen Stationen danach. Deswegen frage ich bewusst danach, wer ist denn verantwortlich, sowas zu steuern oder sowas zu erhalten. Ich glaube, wenn du es bewusst versuchst, irgendwie zu steuern, das da kann man nur scheitern. Also es lebt ja ganz stark von den Menschen, die du im Team hast, die du vielleicht nicht selber ausgesucht hast, aber die du dann auch zukünftig aussuchst. Ich finde das total schwer und auch gleichzeitig total traurig irgendwie erkennen, dass sich was verändert hat.
Ja, also ich meine, die Gastronomie hat sich ja verändert. Ja, da sind wir uns ja alle einig. Ja, wir haben, was sagen wir jetzt immer, ja, wir wünschen uns mal einen Kommi, der mal 5 Jahre Kommi sein möchte.
Ja.
Der einfach mal sagt, ich will einfach mal Kommi sein und will das mal richtig machen.
Also Jungkoch.
Ja, die Kombi oder dann, dass du mal eine vernünftige Periode, wo du sagst auch, ich kann dann diesen Job und bin bereit für den nächsten Step. Ja, und
so ein bisschen ehrfürchtig auch vor der nächsten Karrierestufe. Ja, ne?
Heutzutage ist es, oftmals habe ich das Gefühl, die wollen einen anderen Titel. Da geht es noch nicht mal vielleicht ums Geld, nur um diese äußere Anerkennung, dass du jetzt einen geilen Titel hast.
Ist das Status? Also sucht diese Generation nach Stati?
Ja, na was meinst du, wie viele Leute, was weiß ich, Leute heutzutage, ich will F&B-Manager sein. Hm. Ja, ich sage, was ist denn das für dich? Was heißt denn das, ja? So, ich meine, ich habe F&B-Manager gesehen und ich habe F&B-Manager gesehen. Ja? Ja. So, ich sage, das ist immer ein schönes Wort. So, aber da steht eine Verantwortung dahinter. Das ist ja nicht mehr, schön. Ne? Ich sage, da muss ein bestimmter Typ Mensch sein, ja. So, und weil da kriegst du Druck von oben und unten.
Ja, nicht nur Verantwortung, auch Know-how. Also du musst wirklich von allen Dingen eine Ahnung irgendwie haben.
Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen, dass die Leute sagen, ich sage nicht, ich gebe mir die Zeit, aber die Zeit zu investieren. Ich sage das ja heute mit den Azubis. Ich meine nicht, dass man so arbeiten möchte wie damals. Ne?
Ja.
Ich hatte 6-Tage-Wochen, ja. Es gab die AfD-Schicht, all fucking day. Ja, also der Teilchenspause, das war selten.
Ja.
So, und dann sage ich aber heute allen Azubis, ich sage, es ist ja schön, dass ihr 8 Stunden arbeitet oder 10. So, aber ich sage, ich durfte damals 16 Stunden am Tag lernen.
So, und ich sage, da geht es ja schon mal los. Da geht es ja um deine Haltung, um dein Mindset. Ja. Du durftest lernen in der Zeit.
Ne? Du wolltest ja, ich hatte in England für einen Franzosen gearbeitet, der war wild. Der war einfach wild. Ich meine, ihr habt ihn heute lieb, der kam auch später, hat sich entschuldigt, aber der hat uns geschlagen. Er hat uns geschlagen, der hat uns verprügelt. Ja,
wenn man richtig? Echt jetzt?
Ja, richtig. Kochjacken zerrissen. Es gibt Aufnahmen. Der Hoteldirektor hat für das Weihnachtsvideo, für die Personalfeier, mit einem Camcorder damals durchs Hotel und dann macht das Kühlhaustür auf und dann lag ich da. Und er Scheiße. Hat er ordentlich rein. Aber der war Perfektionist. Der wollte das alles perfekt haben. Und wenn, und ich meine, du hast ja selber den Anspruch und sagst, du willst das ja eigentlich einfach immer, du willst es ja auch schaffen.
Ja.
Ich meine, das war letztendlich auch nur Mensch und nicht Gott, ne? So, und der hat ja mit dir erzählt, irgendwie da, was weiß ich, vor dem Service, hat sich da irgendwie schnell was gekocht, hast dann die Reste gegessen, hast ja, oh Gott, wie geil ist das denn? So, und deswegen wolltest du ja für den arbeiten. Und ich bin ihm auch nochmal gefolgt. Ja, ich war total irre bei dem. So,
bist du dem nach Neuseeland gefolgt?
Nee, ja, also wie gesagt, ich war ja das erste Mal in England. Dann hatte ich ja meinen Einberufungsbescheid bekommen. Dann durfte ich ja zurück nach Deutschland, durfte ja nochmal die Bundeswehr machen.
Mhm. Hast du da gekocht beim Bund?
Nee, ich habe mich geweigert zu kochen. Ich war auch noch gar nicht so Bundeswehr. Ich war Panzerfahrer.
Ah.
Ja, ich war im 5.33 Panzerbataillon war ich und ich wollte dann unbedingt Panzer fahren und bin jeden Morgen vom Antreten bin ich so beim Hauptfeldwebel und habe gesagt, ich möchte Panzer fahren. Und er hat mich jeden Morgen rausgeschmissen. Und nach 3 Monaten hat er gesagt, so Blume, jetzt wirst du Panzer fahren.
Bist du dran.
Aber auf seinem Panzer, das war halt, ne? Das war nicht so toll, aber gut. Nein, ich wollte das unbedingt machen. Dann hatte ich das, so dann, was war das? Fast ein Jahr. So, und dann bin ich wieder zurück nach England, ins gleiche Hotel. Der Franzose war weg und dann habe ich gesagt, gut, alles klar, dann muss ich den suchen. Dann habe ich gesagt, ja, der ist total irre. Ich sage, ja, der ist irre, aber der kann kochen. So, und dann habe ich ihn gefunden in Windsor und dann habe ich für ihn auch nochmal, glaube ein Jahr oder anderthalb, nochmal gemacht. Und dann musste ich, weil ich unbedingt wollte, nach Neuseeland. Ja.
Du warst beim Bund. Jetzt ist ja die Wehrpflicht seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren ausgesetzt. Ist vielleicht ein bisschen politisch die Frage, aber würdest du der Generation, also der Gen Z zum Beispiel, würdest du der das empfehlen oder gönnen, wirklich in Anführungszeichen gönnen, dass sie mal ein Jahr so einen Dienst ableisten müssen?
Ja, ja, weil ich meine, das hat ja keinem geschadet und es muss ja keiner zur Bundeswehr, aber so ein soziales Jahr oder sowas, ne? Also was weiß ich, wenn jetzt einer sagt, ich will den Dienst an der Waffe nicht, das ist völlig okay, aber dass du dann sagst, okay, du machst dafür was Soziales, wie damals den Zivildienst, ja. Und ich meine, das sollen sie doch alle machen, weil die Gesellschaft gibt uns ja auch was und das muss auch irgendwie zurückgeben. Und ich glaube, ob das jetzt im Zivildienst ist oder bei der Bundeswehr, je nachdem, wie du das machst, du lernst halt einfach nochmal Sachen. Du kommst dann nach einem Jahr raus und du kriegst es gar nicht mit, aber du bist ja doch gereift.
Ja. Ist die Generation verweichlicht? Also um jetzt mal ein Vorurteil zu bedienen. Gibt ja viele Vorurteile, was Gen Z oder... Ja,
wir haben die verweichlicht. Ich glaube, weil, ich sag mal so, für mich damals aus dem Osten, du wusstest... Irgendwas musst du machen, ja. Ansonsten, es gibt, für mich gab es nicht die Möglichkeit, irgendwie dann nochmal zu sagen, oh ja, ich bleibe jetzt mal zu Hause. Da hätten meine Eltern ja nie zugelassen. Die gehen früh morgens zur Arbeit und ich sitze zu Hause da im Schlüppi und spiele Computer. Also das hätte nicht funktioniert. Also ungefähr 12 Stunden, aber ja, nein, das wäre nicht gegangen. Und ich glaube, wir machen es unseren Kindern jetzt einfacher.
Ja.
Ich glaube, da erwischt man sich auch regelmäßig bei. Ja.
So Steine aus dem Weg räumen.
Ja, also beim Regen mal zur Schule fahren. Früher hatte ich auch keinen Schirm. Ja, da bist du halt patschnass angekommen. So, oder was weiß ich, da wollen sie in Urlaub fahren. Ja, ich meine, wir sehen das ja, mein Sohn auch, da wollen sie in Urlaub fahren und dann stehen sie mit einem, ja, das Geld reicht nicht. Ja gut, dann kannst du nicht in Urlaub fahren.
Eigentlich eine normale Rechnung, die man aufmacht.
Ja, so, und was machst du denn als Papa oder als Mama? Ja, komm. Ist so süßer Kleiner.
Eigentlich übernimmst du die Rolle von Oma und Opa.
Ja.
Den du früher mal.
Genau, ja, so. Das macht man so steckt. Ein bisschen. Ich glaube, in der Schule hat sich viel geändert. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen, wie irgendwelche Kinder, wo du gewusst hast, alles klar, Gymnasium schafft er nicht und die Eltern haben es eingeklagt. Ich meine, die Lehrer haben auch keine Chance mehr.
Ja.
Ich gebe dir bestes Beispiel. Mein Sohn in der Schule, da war die Hausordnung, mussten wir uns da alle durchlesen und Punkt 3 war, keiner trägt Jogginghose. Ich sage, entschuldigen Sie bitte, ich sage, das ist ja ganz interessant. Ich sage, ja, 80% Ihrer Kinder tragen Jogginghose. Ah ja, dann sind wir. Ich sage, nee, aber dann schreibst du doch nicht rein.
Ja.
Also entweder setzt du es durch oder was ist denn? Die Hausordnung ist doch nichts wert. Ja. Mein Sohn sollte es lesen und dann sagt er, ist das schwierig.
Ja, stimmt.
So, und ich sage, wenn es Regeln gibt und wir halten die nicht ein oder lassen die Leute einfach machen, ja gut, dann was haben wir denn erwartet, was dann passiert? Hm. So. Und das ist ja jetzt nicht seit 3 Jahren so.
Ja.
Das ist ja schon länger.
Und dann geht's ja weiter nach der Schule, nehmen die eine Ausbildung, die Kinder, und wie ist es denn da mit Regeln? Also A, ist die Generation belastbar, um noch ein Vorurteil zu bedienen, ist die belastbar genug für das, was ansteht? Wenn du selber sagst, du durftest 16 Stunden was lernen, war das ja ein Privileg und das hat ja mit deiner Haltung zu tun gehabt und klar warst du auch hart im Nehmen, aber die Generation jetzt irgendwie, die offenbar andere Werte hat, eine andere Sicht auf Work-Life-Balance hat, wie gehen die mit Druck um und mit Stress um?
Ja, wie gesagt, da gibt's manche, die wollen das auch und die, ich glaube, die haben sich Ziele gesetzt, ja. Und dann gibt's viele, die einfach sagen, warum soll ich denn so machen wie ihr? Warum soll ich denn meine Gesundheit riskieren, meine Mentalstärke oder so, ja? Oder ich finde es ja immer, dieses Wort Work-Life-Balance, das ärgert mich ja immer, weil als erstes steht immer noch Work.
Ja.
Ja, das heißt ja arbeiten, ja. Also, und danach kannst du dann leben und dann hast du irgendwann die Balance. So. Aber ich glaube, ich will jetzt auch nicht sagen, wir müssen wieder zu dem Prinzip Leistungsgesellschaft. Aber ich glaube, es kann doch auch sein, was weiß ich, ich habe auch für einen Laden gearbeitet, da hast du einen großen Betriebsrat, ja, und dann wird ja jeder gleich behandelt. Ich sage, ja, es ist aber nicht jeder gleich. Der eine ist besser und der andere ist schlechter. So, und das ist auch völlig okay. So, nur der besser ist, warum sollte der besser sein? Dem musst du doch irgendwas geben. Ja, sei es jetzt 2 Urlaubstage mehr, was weiß ich, gib dem doch 100 Euro mehr im Monat oder 200. So, das geht da nicht. Und der ist ja in der gleichen Position wie der andere. Und dann sage ich, ja, aber komm, jetzt. So, dann sieht der andere vielleicht auch, wenn du ein bisschen mehr machst. Und wir reden nicht davon, ich will keinen Schleifen, der hier 16 Stunden arbeitet. Das möchte kein Mensch mehr. Die Zeiten sind vorbei. Wir brauchen ja auch uns, wir brauchen hier keinen mehr schlagen. Wir brauchen auch, das müssen wir nicht machen. Aber dass du sagst, okay, es gibt Regeln, es gibt, eine Ordnung, ja, und es gibt eine Hierarchie und keine flache Hierarchie. Es gibt einen Grund, warum irgendjemand hier ein Budget hat von 20 Millionen und der nächste hat ein Budget von 3 Kilogramm Karotten. So, ja, als Verantwortung. So, und da wird jeder auch in dem Rahmen bezahlt. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, dass jetzt jeder versteht. Und jeder sagt vielleicht, ja, 3 Kilo Karotten, ja, merke ich auch schon, ist nicht so viel. Vielleicht nehme ich auch die Ananas mit dazu. Ja, die kostet 6 Euro das Kilo. Das ist vielleicht interessanter dann, ein bisschen weiterzukommen im Leben.
Ja. So. Gab es schon mal so einen Punkt, wo du gedacht hast, ja, ich schmeiß den Scheiß hier hin?
Ja.
Okay, anders gefragt. Wie oft gab es den Punkt schon?
Ja, du, den gibt es regelmäßig. Also natürlich, das gibt's. Du bist doch, was weiß ich, während meiner Lehre, ich bin da teilweise zitternd frühmorgens hin, ja, weil ich gesagt habe, das ist anstrengend, das ist hart. Ja, und war es immer fair? Nein, das war es nicht. Aber dann hast du es ja fürs Team gemacht. Du bist ja nicht für deinen Ausbilder hin. Ja? Jetzt im Nachhinein ja, denn, weil er hat ja im Prinzip meinen Grundstein geschaffen. Ja, war ich auch vor 3 Monaten, dass er beerdigt worden. Dann bin ich extra nochmal nach Hannover gefahren, hab ihn da ein bisschen Grabe getragen, weil ich gesagt habe, ohne den wäre ich heute nicht hier. Wen würde ich hier jetzt an dem Tisch nicht sitzen, so wenn der Herr Stern mich damals nicht geschliffen hätte.
So. Aber es ist eine schöne also bei aller Traurigkeit ist eine schöne Geschichte zu hören, dass du offenbar einen Wertekompass hast, der funktioniert, ja, wenn dir das wichtig ist, so jemanden, der ja, der den quasi deine Wurzeln gegossen hat, ja, und dich auf den Weg gebracht hat, irgendwie noch so die letzte Ära, aber das finde ich schön.
Ja, ich fand, das war selbstredend, dass ich damit, ja, ich habe es erfahren und dann habe ich gesagt, gut, alles klar, auf. Ja, musst du. Also, weiß ich nicht, ohne ihn würde ich heute hier nicht sitzen oder würde vielleicht woanders sitzen. Also, ich bin ganz happy, dass ich hier sitze.
Ja.
So, und nein, aber ich sage ja, wir müssen da mal wieder ein bisschen Ordnung reinkriegen.
Ja. Was nervt denn dich an Mitarbeitern? Es ist ja immer so ein schmaler Grat zwischen Führungskraft sein und so ein bisschen laufen lassen und ja, so eine Mischung aus laissez-faire und aber auch wieder auf den rechten Weg bringen.
Ja, ich glaube, manchmal
bestimmt Dinge, die dich nerven.
Manchmal nervt mich so, dass wir dieses Auge für Liebe nicht mehr haben. Ja, diese 5% extra, dieses bisschen Detail.
Liebe zum Beruf.
Ja, oder dass wir sagen, ich will noch ein bisschen mehr. Ich möchte noch ein bisschen mehr. Ja, tut es mich nicht, stört mich. Ja, dass ich sage, warum können wir da nicht noch? Warum muss ich das sagen? Warum sehen wir das nicht? Und ja, sind halt nicht mehr so, aushaltefähig, sage ich es mal. Ja? Weil ich meine, es gibt ein schönes Beispiel. Wir hatten irgendwann ein Catering, nicht hier, auch schon ein paar Jahre her, in der Halle. Und dann hat sich alles verzögert. Und dann kommt da ein Azubi im Dritten, ja, eigentlich ein cooler Typ, und sagt dann, ja, Herr Blume, Stunde 10 ist rum. Ich so, das ist richtig. Ich sage, so, aber wir sind hier noch mitten da. Ich sage, so, hier wird noch das Jahr gemacht. Also, was weiß ich. Ich meine, ich kann auch nichts mehr. Hat sich jetzt verschoben. Was willst du jetzt machen? Ja, ich müsste ja jetzt eigentlich, ich sage, so, ja, du müsstest jetzt eigentlich gehen. Ich sage, so, aber warum unterhalten wir uns jetzt? Möchtest du gehen? Ja, ich weiß ja nicht. Und so das Gesetz. Ich sage, so, ja, dann geh doch. Ja, nee, ich kann auch bleiben. Ja, ich sage, so, ich kann dir das.
Zack, wird's zu deinem Problem.
Ja, dann sage ich, nimm doch nicht, möchtest du jetzt bleiben oder nicht? Ja, ich sage, so, weißt du was, geh einfach. Ja, aber ich, nee, tschüss, alles klar. Ich sage, wir schaffen das. So, und ja, sowas nervt mich.
Halt, also meine, die mangelnde Weitsicht.
Ja, weil du hast ja 20 Leute und die geben alle Vollgas. Und ich meine, ja, mich hat es auch genervt, ja. So, wenn sich da, wenn sich Sachen verzögern und sowas. So, aber dass einer dann das nicht mitkriegt, dass da 20 Leute rödeln, dann sage ich, ja, Stunde 10 ist rum. Ja, das ist ja schön. So.
Wenn du Mitarbeiter rekrutierst, kommst du an so einen Punkt, wo du so drüber nachdenkst, die Leute nach ihren Stärken und Schwächen zu fragen, oder ist das überholt?
Ich glaube, man fragt schon, Stärken interessiert mich nicht, die Schwächen. Hm.
Aber ist das per se eine ehrliche Antwort oder eigentlich geschönt?
Oh, das siehst du, wenn die innerhalb von einer Sekunde antworten, ich habe keine, sagst du, gut, alles klar, ich habe auch Schwächen. Aber nein, ich glaube, Leute sind schon ehrlich und sprechen darüber, das glaube ich schon. Aber ich glaube, was ich suche, ist halt irgendjemand, der einfach nur motiviert ist.
Ja.
Der einfach sagt, ich habe da Bock drauf, ja.
So eine Type.
Ja.
Was sind deine Stärke?
Meine Stärke?
Ja.
Weiß ich nicht, da muss ein anderer fragen. Das ist ja, weil, nein, ich will immer zu viel. Ich will immer zu viel. Ich hatte es den Tag auch erst, wir hatten ja schon mal drüber, ich wollte ja so ein Riesenfestival machen.
Ja.
Und dann habe ich es jetzt auf Anraten anderer mal abgesagt.
Ich habe mir das eingeplant.
So ja, wir machen es nächstes Jahr.
So. Okay.
Aber es war wieder dieses typische, ich will noch mehr und noch mehr. Und dann sage ich, Gordon, aber wann denn noch? Und hin und her. Ja, steht doch schon alles und wir machen und hin und her. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich bin ja so ziemlich alleine. Ich schaffe das hier mit 3-4 Leuten. Und ich sage, das kann halt eine Riesennummer werden. Und dann sagt mir auch ein GM vom anderen Haus, er sagt, Gordon, was ist los mit dir? Kannst du nicht einfach mal nur das eine, mach doch einfach mal nur das eine.
Ja.
So, und hör doch jetzt mal auf. Es verlangt doch von dir keiner. Ich sage, ja, aber guck mal, ist doch geil. Guck mal, wenn du da draußen und die Sonne scheint.
Ja,
ja, und sag doch, was ist, wenn es regnet? Ich sage, ja gut, dann machen wir Flasche Champagner auf und so, alles traurig. Aber ich sage, ich sage, wenn du nichts machst, wenn du nicht weitergehst, wenn du nicht, ich sage, dann machen wir alle immer nur den gleichen Mist.
Deswegen habe ich gesagt, Bruder im Geiste, ich tick da ähnlich. Also ich verstehe dich da total. Ich wollte eigentlich mit dir über den größten Abfuck reden. Also was dich so richtig, richtig, also nicht nur das, was dich an deinen Mitarbeitern nervt, sondern sehen wir es mal ein bisschen größer in der Branche, die Hospitality, also die Gastwelt, wenn man so will. Was ist so für dich momentan der größte Abfuck? Was ist so zum Abgewöhnen einfach?
Ja, dass du Personal suchst und findest nichts Vernünftiges. Das ist, also dass du kein, es geht immer nur ums Geld, ja, jeder will nur das meiste Geld haben, dass du aber auch Leute nicht mehr findest. Weißt du, alle wollen irgendwie, entweder wollen sie alle einen Stamm kochen oder was weiß ich, Systemgastronomie. Aber dass du mal sagen kannst, okay, einfach kochen. Einfach so wie früher. Dass du einfach, können wir einfach mal kochen? So, und können wir mal geil kochen? Können wir ein bisschen schneller kochen? Ja, und können wir das einfach mal das 1000-mal reproduzieren?
Ja.
So in der gleichen Qualität.
Und wenn mit der wir richtigen das dann, Technik
übrigens. Ja, so, und wenn wir das dann haben, dann weißt du, oder auch dieser Wille, dieser absolute Wille zu sagen, ich sagte dir auch mal, ja, wenn du sagst, du siehst das ja, ja, dann hast du irgendwelche Leute krank. Ja, das hast du halt nun mal. Ja, wenn du im Unternehmen arbeitest, ich habe jetzt hier über 100 Mitarbeiter oder knapp 100 Mitarbeiter im F&B, so natürlich, da ist immer jemand mal krank. Ja, jetzt, ich meine, was ist denn im Winter los? Ja, natürlich. Einer hat die kurzen Hosen an, keine Socken.
Ja.
Ja, so, dann hast du einen Schal vergessen, Mütze haben sie eh nicht auf, ist ja uncool.
Ja.
So, dann hast du halt 3 Leute krank und dann ist halt nicht mehr, ey, heute Abend, wir laufen ein bisschen short, aber das ist geil, wir schaffen das. So, heute sind wir wieder short. Ja. Okay, so hast du ja noch nichts gewonnen im Leben.
Ja.
Du musst ja die Leute auch mal ein bisschen geil drauf machen.
Wie ist das für dich? Du bist ja Culinary Director und du hast ja einen Küchenchef oder hast du einen Küchendirektor?
Küchendirektor und
Küchenchef.
Genau. Küchenchefs.
Kannst du das, also wie nimmst du dich da raus? Also du bist ja im Thema,
Ja, ich habe gerade im F&B viel zu tun, also von da, also von mit Front of House. Da, nein, der Ole, der Küchendirektor und ich, wir sitzen zusammen im Büro und das ist mit ihm ist mega. Das ist ein geiler Austausch. Wir haben beide die gleichen Gedanken, nur jeder drückt es anders aus. Ja, der Ole ist ja so der nordische Typ, der ist ein bisschen ruhiger. Ich babbel halt immer ein bisschen mehr. So, aber der Ole, wenn er aus dem Punkt bringt, bringt das auf den Punkt. Und nee, ist mega. Also es macht. Ich rede auch keinem rein, ja. Also ich sage ja auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal im Bell Pepper hier nehmen, das Restaurant, ja, und der Küchenchef schreibt eine Karte. Ja, finde ich jetzt Süßkartoffeln geil? Nein.
Ich finde sie geil.
Ja, kannst du machen. So, aber ja, aber ist jetzt nicht mein Ding.
Ja.
So, will ich mich nicht beschämen. Okay. Haben wir sie deswegen, nehmen wir sie hier runter von der Karte? Nein. Ja, also, weil letztendlich, ich koche nicht für mich, ja, oder für meine Frau, oder wir kochen hier für die Gäste. So, und wir sehen, wir analysieren das jeden Monat, ja, sehen, was verkaufen wir, wie viel, und dann sehen wir halt schon, was läuft und was nicht läuft. Mhm. So, und das macht doch Spaß. Und lass doch die Leute wachsen. Lass sie doch alle wachsen, die wollen alle.
Jetzt steht ja hier ein amerikanisches Brand auf dem Dach, Hyatt.
Jetzt steht da, ja.
Wie viel wird sich in die Kulinarik eingemischt vom Franchise-Geber? Gar nicht?
Nee, also hier bei Hyatt gar nicht. Also, nein, ich glaube, Hyatt ist ja losgelöst, anders wie andere Hotelketten, die sagen, wir haben Standards und sagen, okay, das ist unser Produkt und da sind wir und anders geht's nicht. Aber in der Kulinarik, es gibt nicht, wie bei anderen großen Firmen, noch ein Team dahinter, die jetzt sagen, jetzt machen wir pinke Burger, weil in Dubai ist es alles super und jetzt machen wir das in Mainz, das gibt's nicht. Jeder ist hier völlig losgelöst und kann im Prinzip machen, was er will.
Das ist cool. Wir haben eine Rubrik in dem Podcast, vier Schlagworte und du sagst einfach...
Warte, vier Schlagworte?
Vier Schlagworte sage ich dir jetzt und du sagst einfach, was du dazu denkst. Dein krassester Chef.
Cyril Strüb.
Hm?
Cyril Strüb, der Franzose.
Ah, ja, den...
Das war der krasseste, ja. Also der war, ja.
Dein größter Fehler.
Oh, der war privater Natur.
Und im Jobkontext?
Im Job... Nee, hatte ich keinen. Oder? Hatte ich einen? Ah, doch. Ich habe mal für einen angefangen zu arbeiten. Da haben wir uns nach zwei Wochen getrennt. Ja, das war wild. So, aber das war jetzt, ja, mein Gott. Also, das musste man ja auch mal machen.
Ja. Was macht dich schwach?
Auf der Arbeit?
Mhm.
Champagner.
Der feine Herr. Geduld.
Habe ich nicht.
Das gedacht?
Nee, Geduld. Also das kannst du abschaffen. Das kannst du aus dem Duden schneiden. Ja, kein Mensch.
Kenne ich. Unterschreibe ich ungesehen.
Also andere, warte. Wenn andere was von mir wollen, müssen sie Geduld haben. Auch wenn ich was möchte.
Kenne ich. Letzte Frage.
Ja.
Was verbindest du mit rational?
Rational. Ja, jetzt, das ist gut, ne? Ja, was?
Ist ja ein rational Podcast, da müssen wir natürlich auch über rational reden.
Ja. Was verbinde ich mit rational? Kann ich dir sagen? Also pass auf, wir kennen uns ja jetzt auch lange genug.
Ja.
So, warum kaufe ich rational? Weil die Dinger funktionieren. So, da ist Qualität, das ist wie Mercedes. Du weißt, das Ding läuft. So, und du hast da keine Probleme. Ja, wenn du mit den, was haben wir hier, mit was für Öfen haben wir ja Arbeit von rational? Die Dinger waren 25 Jahre alt und die liefen. Da hast du ja gehofft jeden Tag, dass das Ding kaputt geht, damit endlich mal einen neuen bekommst. Da gab es schon vier Generationen danach. So, und der Chef sagt, nee, der läuft ja super. Und die sind auch super. Rational ist es und rational wird es bleiben. Außer ihr fangt jetzt an, hier irgendwelche Sachen zu machen. Nein, ich glaube, du musst in der Küche, musst du mit vernünftigem Material arbeiten. So, und das muss up to date sein. Guck dir die neuen Öfen an.
Ja.
Früher haben wir Tabletten reingeschmissen, brauchst du nicht mehr. Ja. So, nee, die ganze, du kannst damit Sous Vide kochen, das konntest du vor 10 Jahren nicht. Ja. Die Leute wissen heute nicht, wie sie ein Sous Vide Becken bedienen. Ja. So, da hast du einen Ofen für, die können alles. Ja. So, und in 10 Jahren funktionieren die Dinge auch noch.
Ja.
So, und das Geld, was du investierst, hast du immer wieder raus.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. So zwischengeschoben wie alle meine Podcast-Gäste, die irgendwie sich die Zeit einräumen. Wir machen heute den Chef's Table heute Abend. Ich freue mich da sehr drauf.
Ich auch.
Vielen Dank auch dafür. Ja, und vielleicht sehen wir uns auf der Internorga.
Definitiv.
Sehr gut.
Ich habe schon gebucht.
Danke. Der GM-Cocktail ist eine Produktion von Rational und Frank Siebold. Exklusiv auf Hospitality Pioneers.